Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dirk Fuhriger Mikrofon. Heute geht es darum, wie Leser am Lesen scheitern und ihren Ärger darüber artikulieren. Dazu gleich mehr. Wir haben den neuen, den 11. Roman von Annegret Held für Sie und zunächst ein frühes Werk von Annie Ernaux. Die Literaturnobelpreisträgerin hat bereits 1997 über die Alzheimer-Erkrankung ihrer Mutter geschrieben. Damals war das Thema in der öffentlichen Diskussion noch kaum präsent. Ich komme nicht aus der Dunkelheit raus, lautet der deutsche Titel des jetzt erschienenen Buchs, das Hanna Engelmeier vorstellt.
Annie Ernaux Mutter lebte schon eine ganze Weile in einem Pflegeheim, als sie ein letztes Mal einen Stift zur Hand nahm und den Satz schrieb, der zum Titel des neuen Buches der Literaturnobelpreisträgerin wurde. Ich komme nicht aus der Dunkelheit raus. Die Ausweglosigkeit, die darin zum Ausdruck kommt, beschreibt dabei nicht nur einen der Momente, in denen die Mutter Ernaux selbst deutlich spürt und noch beschreiben kann, wie sie unaufhörlich abbaut. Auch Ernaux eigenes Erleben des langsamen Verschwindens ihrer Mutter wird durch das Gefühl, in Finsternis gefangen zu sein, zusammengefasst. In ihren Aufzeichnungen versucht Ernaux, ihr Leben wie in einem Tagebuch schreibend zu bewältigen. Ein Anspruch auf grundlegende Einsichten zu Alter und Pflege erhebt Ernaux von Anfang an nicht.
Auf keinen Fall darf man diese Seiten als objektiven Bericht über die stationäre Langzeitpflege lesen. Und erst recht nicht als Anklage. Die meisten Pflegerinnen waren einfühlsam und zugewandt. Sie sind einfach nur der Überrest eines Schmerzes.
Die bedrückende Atmosphäre des Pflegeheims, in dem sich ihre Mutter ein Zimmer mit einer anderen Frau teilt, schildert Ernaux in knappen Sätzen.
Ihre Fingernägel sind zu lang, ihr Haar auch. Sie wirkt verwahrlost. Ich konnte mich nicht überwinden, ihr beides zu schneiden. Wenn ich an die Verschlechterung ihres Zustands denke, empfinde ich nichts mehr. Ich stelle mir immer seltener die Frage, bin ich daran schuld?
Und doch hat Ernaux ihre Mutter von ihren ersten Tagen im Pflegeheim bis zu ihrem Tod immer wieder ein Stück begleitet. Ernaux Darstellung ist schonungslos. Das Wechseln von Windeln, der Anblick der Scheide ihrer Mutter und andere Details von größter Intimität sind Teil von Ernaux Bericht. Der Körper ihrer Mutter und sein Verfall sind für sie Anlass für unwillkürliche Erinnerungen an eine Kindheit, in der die Stärke und Vitalität der Mutter Schutz und Bedrohung zugleich waren. Vor allem aber spiegelt sich Ernaux immer wieder in der hilflosen Lage, in der sie ihre Mutter erleben muss.
Ich besuche sie. Ich bin noch jung, ich habe Liebesbeziehungen. In 10 oder 15 Jahren werde ich sie weiter besuchen und selbst alt sein.
Ich komme nicht aus der Dunkelheit raus, ist in Frankreich zuerst 1997 erschienen und liegt nun in der Übersetzung von Sonja Fink vor. Das Buch setzt Ernaux Erkundung ihrer Familiengeschichte fort. Den Biografien ihrer Eltern widmete sie bereits verschiedene Bücher. So behandelte eine Frau, schon einige Jahre vor dem Erscheinen von »Ich komme nicht aus der Dunkelheit raus«, das Leben ihrer Mutter, die den Aufstieg von einer Arbeiterin aus der Normandie hin zur Eigentümerin eines Lebensmittelgeschäfts mit Kneipe schaffte und sich gemeinsam mit Ernaux Vater ein Leben lang dafür abrackerte, dass ihre Tochter genau dieses Leben nicht wiederholen musste. Und so kam es dann auch. Ernaux konnte studieren, wurde Lehrerin und später preisgekrönte Autorin. Während sie an »Ich komme nicht aus der Dunkelheit raus« arbeitet, fragt sie sich, ob sie auch hier die analytische Präzision erreichen kann, mit der sie zuvor über ihre Eltern geschrieben hatte. Das Verhältnis zu ihrer Mutter sei vielleicht zu eng, um die nötige Distanz aufbauen zu können. Tatsächlich muss die Antwort auf Ernaux Frage negativ ausfallen. Die Notizen über die letzten Lebensjahre ihrer Mutter, die es vor allem aufgrund einer besonders großzügigen Typografie auf die Länge eines sehr kurzen Buches bringen, reichen qualitativ an kein anderes Buch Ernaux heran. Das liegt vor allem daran, dass die Autorin hier darauf verzichtet, ihre Beobachtungen auf Zusammenhänge außerhalb ihres eigenen Schreibens und Fragen an ihr eigenes Altern zu beziehen. Für Leserinnen und Leser, die bereits mit dem Werk von Ernaux vertraut sind, bietet das Buch einen vertiefenden Einblick in die Beziehung zu ihrer Mutter. Für diejenigen, die zum ersten Mal zu einem Buch von Ernaux greifen, führt die Lektüre aber vermutlich nicht weiter. Die andauernde Exposition einer sehr alten Frau in einer Lebensphase von größter Verletzlichkeit wirkt teilweise fragwürdig. Hätte sie eingewilligt, als nicht mehr voll zurechnungsfähige Greisin in einem Buch vorzukommen, das vor allem die Verlustgefühle ihrer Tochter thematisiert, sie selbst als Person aber nur schemenhaft erkennbar werden lässt? Wer einmal Zeit in einem Pflegeheim verbracht hat, wird viele der von Arnaud beschriebenen Szenen wiedererkennen. Über das Wiedererkennen hinaus erzählen sie in »Ich komme nicht aus der Dunkelheit raus«, aber keinen Effekt. Die Trauer und Angst, die Arnaud an sich selbst beobachtet, sind nachvollziehbar, aber unspezifisch. Die Beschreibung des Pflegealltags ist eindrücklich, aber nicht mit Einsichten verbunden, die einem ohne dieses Buch fehlen würden. Arnaud berichtet, wie sie nach dem Tod ihrer Mutter von einer Bekannten eine Trauerkarte erhält, in der als Beileidsbekundung schlicht »So ist das Leben« steht. Sie reagiert fassungslos auf diese Plattitüde. Dieser für den Anlass recht fühllose Satz enthält aber auch die Quintessenz dieses Buches. So ist das Leben. Die große Leistung von Annie Arnauds Werk ist es, anhand von Gemeinplätzen wie diesen zu zeigen, welches Drama in jedem ganz gewöhnlichen Leben steckt. Ihre Literarisierung von scheinbarer Banalität ist eine große Kunst. In »Ich komme nicht aus der Dunkelheit raus« ist diese jedoch nicht aufzufinden.
Annie Arnauds Buch ist aus dem Französischen von Sonja Fink übersetzt worden. Erschienen ist es bei Surkamp, hat 106 Seiten und kostet 22 Euro. Annegret Held, Jahrgang 1962, war Streifenpolizistin, worüber sie nach einem Studium der Kunstgeschichte und Ethnologie geschrieben hat. Seitdem ist sie Schriftstellerin und hat ein knappes Dutzend Romane geschrieben, immer stark autobiografisch inspiriert. In ihrem neuen Buch, Das elfte Gesicht, taucht Annegret Held in das Milieu der Esoterik und Verschwörungsfantasien ein. Es geht um eine Frau, die sich auf der Suche nach einem höheren Sinn verliert. Cornelius Willenkemper konstatiert, putzige Unterhaltungsliteratur.
Annegret Helds Bücher sind nah an der Wirklichkeit geschrieben. Sie erzählen Geschichten von Menschen, die keine Privilegien genießen und sich ihren Weg durchs Leben selbst erkämpfen müssen. Das gilt auch und ganz besonders für die Heldin des neuen Romans »Das elfte Gesicht«. Josefa, 43 Jahre alt und alleinstehend, wohnt in einfachen Verhältnissen in Frankfurt am Main und nimmt täglich die S-Bahn zu ihrer Arbeitsstelle als Allzweckassistentin bei einem koreanischen Elektrogroßkonzern. Das Geld ist knapp, der Alltag trist und die Abende sind einsam und so sucht Josefa Zuflucht in einer Scheinrealität allein vor dem Bildschirm.
Es war schon 11, die Weinflasche halb leer und ihre Hand klebte noch immer am Handy. Ein endloser Strom an Reels reiste durch Josefas Gemüt. Tanzende Großmütter, stürzende Katzen, wirbelnde Streetköche, umgestylte Obdachlose. Jeden Abend machte Instagram Budenzauber in Josefas Gehirn. Schließlich wechselte Josefa zu YouTube, um zu sehen, was in anderer Leute Leben geschah und bloß nicht an ihr eigenes zu denken. Irgendwo brauchte sie Zuspruch.
Annegret Held beschreibt in eindeutigen, zuweilen überdeutlichen Bildern, wie Josefa in Zukunftsangst, Selbstzweifel und Einsamkeit zu versinken droht. Das Leben erscheint dieser gebeutelten Heldin als Kampf gegen eine Welt, die nichts Gutes verheißt, weder mit Blick auf ihr eigenes Leben noch auf die Weltpolitik, die von Bedrohungsszenarien und toxischer Männlichkeit geprägt ist. Der einzige Lichtblick in Josefas trostloser Realität sind die Engelsbilder, die sie mit Tusche auf Papier malt und von denen sie sich als imaginiertes Gegenüber Lebensratschläge erhofft. Den Zuspruch oder auch die Liebe, die Josefa sucht, findet sie schließlich in der Welt der Esoterik, sei es in einschlägigen YouTube-Kanälen, sei es bei der örtlichen Blumenhändlerin, die ihr die Karten legt, auf einer Esoterikmesse oder bei einem sogenannten Kurs in Wundern.
Wenn man lernen könnte, Wunder zu wirken, wäre das großartig. Wenn man sich die Welt betrachtete, Donald Trump, die Klimakatastrophe, die Flüchtlingskrise. Es gab Menschen, die Wunder wirken konnten. Charlie Goldsmith zum Beispiel, der kam auf Apple TV. Oder Tony Robbins auf Netflix. Tony Robbins erklärte sogar, wie man Wunder wirken konnte. Josefa hatte plötzlich ein irrsinniges Bedürfnis, Wunder zu wirken. Die Ungerechtigkeit abzuschaffen, Wasser gerecht zu verteilen, Suchtkranke zu heilen. Es gab ein uferloses Bedürfnis nach Wundern.
Das Wunder tritt zunächst aber ganz traditionell in Gestalt eines egozentrischen Wissenschaftlers in Josefas Leben. Albert bringt zwar die Lebenswasser der, so heißt es wörtlich, seit Jahren brachliegenden Josefa zum Fließen, schnell entpuppt er sich aber als selbstsüchtiger Lügner mit kindlichem Gemüt. Die Enttäuschung nach der ersten leidenschaftlichen Verliebtheit treibt Josefa nur tiefer in die Welt der Orakel, Bewusstseinsströme, Erkenntnisspektren und Geisterwesen. In wechselnden Szenenabfolgen beschreibt Annegret Held, wie die ungute Mischung aus Einsamkeit, Geldmangel, Überforderung und Sinnsuche in einen Abwärtsstrudel führt. Josephas Internetsucht geht einher mit ihrer Unfähigkeit, sich mit längeren Texten, geschweige denn mit komplexeren Zusammenhängen zu beschäftigen. Jede Alltagserscheinung, jeder Zufall, jede Wahrnehmung steigert ihre Verwirrung.
Josepha kam nicht umhin, die Welt in gute und schlechte Schwingungen einzuteilen. U-Bahn-Unterführung, ganz schlechte Energie. Kleines Mädchen mit Eiscreme in der Hand, ganz helle, schöne Schwingung. Laden mit Wasserpfeifen, Totenköpfen, Heavy-Metal-Zeug, schlechte Schwingung. Straßensänger mit toller Stimme, hohe Schwingung. Aggressive Autofahrer, schlechte Schwingung. In Frankfurt gingen die Vibes ständig auf und ab. Frankfurt war ein einziger Schwingungssalat, so wohlschmeckend wie verdorben.
Annegret Held beschreibt Josephas verfahrene Lebens- und Liebessituation in einer einfachen, alltäglichen Sprache, die weder den hohen Ton sucht noch eine literarische Gegenwelt erschaffen will. Hier weisen kein Satz und keine Szene über sich selbst hinaus. Die Handlungsführung zwischen Büroalltag, Liebesabenteuer und den Treffen mit gleichgesinnten Esoterikern wirkt dabei zuweilen atemlos improvisiert. Etwa wenn Josepha innerhalb weniger Seiten abrupt die Erkenntnis kommt, dass man, so wörtlich, mal Schluss machen muss mit dem ganzen Hexenkram und ihr Kurzzeitgeliebter Albert eben doch nur ein blöder Sack ist. Das elfte Gesicht ist eine Milieustudie im naiven Grundton eines Unterhaltungsromans, der die gefährliche Mischung aus Online-Sucht und Verschwörungsfantasien in einer allzu putzigen Geschichte verpackt.
Cornelius Wüllenkämper war das über das elfte Gesicht von Annegret Held, erschienen im Eichborn Verlag, 316 Seiten, 22 Euro. Frustlektüre. Das ist, wenn ein Buch nicht hält, was es verspricht. Heute kann sich diese Leseenttäuschung im Internet Luft machen. In Bewertungen unter den jeweiligen Büchern im Online-Buchladen, so wie ansonsten bei einer Kaffeemaschine oder einem Staubsauger. Daumen hoch, Daumen runter, 5 Sterne für ein Superprodukt, 1 Stern für ein missratenes. Online-Klagen gescheiterter, erboster, genervter Leser sind in dem Bändchen 100 Seiten sind genug gesammelt. Mit dem Herausgeber Günther Eisenhuber habe ich darüber gesprochen. Guten Tag nach Salzburg, Herr Eisenhuber.
Hallo, Herr Furig.
Wer kam denn auf die Idee, so etwas zu machen? Weltliteratur in 1-Sterne-Bewertungen? Was war denn da der Gedanke dahinter?
Das war tatsächlich meine Idee und es ist mir gelungen, meinen Kollegen Harald Gschwandner anzustecken. Ich bin seit Jahren begeisterter Leser von Kundenrezensionen. Vor allem dann, wenn es um Bücher geht und Literatur geht. Und vor allem dann, wenn es 1-Stern-Rezensionen sind.
Also man muss sagen, besonders negative Rezensionen.
Ne? Ja, genau, die sind noch einmal deutlich lustiger als 2, 3, 4 oder gar 5-Stern-Rezensionen. Wir wollten einen möglichst entspannten, möglichst unaufdringlichen Umgang mit der Frage, was ist Literatur heute, was erwarten wir von Literatur heute, wie ist die Wahrnehmung und die Rezeption. Und welche Rolle spielt dabei Literaturkritik, beziehungsweise welche Diskrepanz gibt es da zu den Ansprüchen der klassischen Literaturkritik?
Wenn man jetzt diese Bewertungen, die Sie gesammelt haben und in dieses Buch gepackt haben, liest, dann wiederholt sich ja vieles, also zu langweilig, zu lang. Über Effi Briest von Fontane heißt das zum Beispiel das langweiligste Buch, das ich kenne. Das sind natürlich Kategorien, die man jetzt nicht unbedingt in der Literaturkritik anwendet. Wie kann man denn jetzt, sagen wir mal, so eine etwas platte Leseerfahrung oder Kritik oder Bewertung denn zusammenbringen mit etwas tiefgründigeren, vielleicht auch ein bisschen kompetenteren?
Naja, das ist schwierig. Natürlich sprechen aus diesen Rezensionen Erwartungen von Leserinnen und Lesern, die keine professionellen Leser sind, also keine Literaturwissenschaftler, keine Lektoren, so wie ich, keine Literaturkritiker, deren Erwartungen an Literatur natürlich durch den Umgang mit anderen Medien geprägt sind. Diese Erwartungshaltung ist durchaus auch die Erwartungshaltung eines Kunden. Jetzt ist es so, dass das mit Literatur nicht wirklich gut zusammengeht. Natürlich spielen bei diesen Bewertungen von Kunden, normalen Lesern, Dinge eine Rolle, von denen ein professioneller Leser sagen würde, die sind falsch.
Zum Beispiel? Welche Kriterien?
Naja, zum Beispiel, wenn man Zum Beispiel, wenn man von jedem Buch Spannung erwartet, Spannung, die sozusagen durch den Handlungsverlauf, den Ausgang der Handlung geprägt wird. Wenn man von Figuren eines Romans erwartet, man müsse sich mit denen identifizieren können, man müsse ihn sozusagen in deren Perspektive schlüpfen können. Eine Erwartung, die sich durchzieht, ist, dass Sprache, also immerhin das Medium der Literatur, nur bloß kein Hindernis für die Konsumierbarkeit eines Buchs darstellen soll. Das geht natürlich an allem dem vorbei, was wir sozusagen unter Literatur verstehen.
Diese Bewertungen tauchen natürlich sehr häufig auf, ne? Also eben, ich habe es schon genannt, zu langweilig, zu lang, zu komplex vielleicht, man kann sich nicht identifizieren. Man könnte es ja auch so als eine Art Klassiker, Hochkultur, Hochliteratur Bashing bezeichnen, was Sie in diesem Buch versammeln. Was sagen Sie denn dazu,
ja,
für jemanden, der das so empfindet?
Ja und nein. Also darum ist es mir nicht gegangen. Also mir ist es nicht darum gegangen zu sagen, okay, der normale Leser scheitert und muss zwangsläufig an Literatur und dem, was wir unter Literatur verstehen, Hochliteratur verstehen, scheitern. Darum ist es mir nicht gegangen. Es ist ja auch so, dass der professionelle Leser ständig an Literatur scheitert. Also jeder professionelle Leser, den ich kenne, ob es Lektorenkollegen sind oder Literaturkritiker oder Literaturwissenschaftler, der hat so seine Beispiele, wo er einfach keinen Zugang von Büchern oder Autoren, wo er keinen Zugang findet.
Ja, könnte ich auch einige
nennen. Kann ich sofort auch einige nehmen. Also Prominente, also zum Beispiel zu Dostojewski dürfen Sie mich nicht fragen. Es ist mir nicht darum gegangen, sozusagen Leute vorzuführen, die im Übrigen in dem Buch eh nicht genannt sind, jedenfalls nicht mit Klarnamen, sondern einfach zu zeigen, dass dieser Zugang vielleicht ein unangemessener ist und dass dieser allgemeine und um sich greifende Bewertungsfuror, dass der halt einfach an der Sache so komplett vorbeigeht. Und dann muss man wieder sagen, das ist auch eine ganz natürliche, ganz normale Bewegung. Also viele dieser Rezensionen sind ja zum Beispiel auch von Schülern. Man muss halt einfach sagen,
die in der Schule gequält wurden mit den Klassikern.
Die in der Schule gequält wurden, wir kennen das ja auch alle. Ganz ehrlich, ich würde mir um einen 17-Jährigen eher sorgen, der sich für Iphigenie auf Tauris begeistert, als für jemanden, der damit nichts anfangen kann. Das ist ja auch eine ganz natürliche Reaktion. Und Literatur, vor allem Weltliteratur, also kanonisierte Literatur, ist ja jetzt auch nicht nur Bildungsgut bzw. Inhalt für Lehrpläne. Also das muss ja sozusagen sich im lebendigen Austausch mit heutigen Lesern.
Es geht ja auch um die Leidenschaft am Lesen, die Leidenschaft für ein Buch. Ist denn Ihr Werk, diese 100 Seiten sind genug, Weltliteratur in 1-Sterne-Bewertungen, eher so etwas wie eine Satire auf TikTok und BookTok oder ist es ein Abgesang auf anspruchsvolles Lesen?
Nein, also das eine nicht und das andere nicht. Uns ging es eher darum, einen entspannten, unaufdringlichen Umgang mit diesen Fragen zu finden. Also jedenfalls einen Umgang, der ohne Postulate auskommt. Also jedenfalls ohne das Postulat, früher war alles besser und der Untergang des Abendlands steht bevor. Es ging uns auch darum, dass sozusagen der professionelle Leser sozusagen sich in manchen dieser Kundenrezensionen, also natürlich lösen die sozusagen Gelächter aus. Natürlich lebt der Witz mancher dieser Einträge von einer Diskrepanz zwischen der Präpotenz dieser Bewertungen und der offenkundigen Ignoranz. Das ist schon klar. Aber das wäre mir zu einfach. Mir ging es auch darum, dass man so an einzelnen Beispielen sieht, naja, aber da hat er vielleicht auch einen Punkt. So ganz falsch ist es ja auch nicht. Ne? Natürlich ist Moby Dick zu lang, aber kürzer wäre jedenfalls nicht besser. Das muss man halt auch sagen. Also Literatur ist halt einfach nicht dazu da, Erwartungen zu erfüllen.
Keine Erwartungen erfüllen. Günter Eisenhuber über das Buch 100 Seiten sind genug, Weltliteratur in 1-Sterne-Bewertungen. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Und der Band ist im Jung und Jung Verlag in Salzburg erschienen, hat 96 Seiten, also keine 100 Seiten und kostet 12 €. So viel von der Literatur heute. Die gleich anschließende Sendung Wissenschaft im Brennpunkt widmet sich brennenden Städten und der Feuerforschung. Morgen stellen wir im Büchermarkt den neuen Roman von Ralf Rothmann vor, Museum der Einsamkeit heißt er, und sprechen über eine Weltgeschichte der Queerness. Ich bin Dirk Fuhrig. Bis dann.